Pass auf, du sagst, wenn es losgeht und ich drücke auf Start.
Ja, ich würde sagen, es geht los, oder?
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Heute bei mir im Haha Lustig Podcast Körpersprache-Experte Stefan Wehra. Hallo.
Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
Ja, ich muss sagen, ich kenne dich großteils aus dem Fernsehen, wenn du wieder mal eingeladen wurdest, die Körpersprache von diversen Menschen zu deuten. Und du hast uns von der Antenne Kärnten ja auch schon öfter geholfen, wenn deine Expertise gefragt war. Jetzt, wie wird man denn eigentlich zum Körpersprache-Experten? War das geplant? Ja,
das war nicht geplant, aber ist eine gute Frage. Also es gibt kein Studium dafür. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es kein Studium gibt, weil um Körpersprache zu verstehen, muss man den ganzen Menschen verstehen. Man muss wissen, wie die Anatomie eines Menschen ist, wie auch der Unterschied zwischen Mann und Frau zum Beispiel ist, weil das führt natürlich zu unterschiedlichen Bewegungsabläufen. Man muss über das Gehirn ein bisschen Bescheid wissen. Man muss über die Evolutionsbiologie Bescheid wissen, denn viele Dinge macht man ganz gleich wie unser Hund daheim. Das heißt, ich habe im Laufe der Jahre so viel Neugier und Interesse an der Gesamtheit des Menschen entwickelt, dass irgendwann wurde ich eingeladen, darüber zu sprechen. Das war vor über 20 Jahren. Und seitdem mache ich nichts anderes. Also es war kein Plan dahinter, sondern pures Interesse.
Und du hast dir das alles selbst angeeignet?
Ja, also selbst angeeignet hast. Ich arbeite sehr viel zum Beispiel mit Medizinern zusammen. Ich arbeite sehr viel mit Biologen zusammen, mache auch Vorträge, um dieses Wissen auch weiterzugeben, mit dem Museum, mit dem Haus der Natur in Salzburg auch zum Beispiel zusammen. Das heißt, ich habe natürlich ganz, ganz viele Expertinnen und Experten, die mir aus ihrer Welt die Menschlichkeit erklären. Und ich mache es einmal ganz konkret, wenn du mit Neurologen sprichst, dann weißt du ganz genau, warum Männer und Frauen sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten. Und das ist nichts Angelerntes oder von der Gesellschaft aufgezwungenes, sondern das ist eine evolutionäre Notwendigkeit, ein Vorteil gewesen. Das lerne ich zum Beispiel von Neurologen. Wenn ich mit Biologen spreche, dann geht es sehr oft ums Balzen. Und da wirst du erkennen, das ist ganz lustig, dass Vögel eigentlich ganz gleich balzen wie wir Menschen.
Nur mit anderen Lauten, oder?
Ja, mit anderen Lauten.
Gott sei Dank.
Also ich bringe da ein Beispiel. Ja. Es ist so, wenn du Paradiesvögel hast, das ist eine wunderbare Vogelart, da sitzen die Weibchen auf einem Ast aufgefädelt nebeneinander und am Ast gegenüber sitzen die Männchen aufgefädelt. Und die Männchen wissen ganz genau, jetzt müssen sie unbedingt reinflirten, dass sie das beste Weibchen bekommen und beginnen so zu flattern mit ihren Flügeln. Und manche steigern sich da so rein, weil sie genau wissen, sie müssen attraktiver sein als das Männchen daneben, dass sie vom Ast runterfallen, einen Kreislaufkollaps haben und dort unten liegen bleiben. Und jetzt werden manche Männer denken, ja, das kenne ich von meinen Flirtversuchen auch. Also man erkennt schon, dass zum Beispiel die Männer, die meisten bei uns Menschen auch, die sind, die den ersten Schritt immer machen. Und Frauen dann oft, die sind, die auswählen, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht.
Da kenne ich jetzt eine Parallele zum Fitnessstudio, oder? Da sind auch immer alle so ein bisschen
ja,
aufgefädelt.
Genau. Ja, du hast vollkommen recht. Fitnessstudio ist ein interessantes Soziotop für die Körpersprache, weil im Fitnessstudio jedes Geschlecht genau jene Körperteile trainiert, die es vom anderen unterscheidet. Also Männer trainieren Brust und Schultern und der sexuell attraktivste Körperteil, wenn man Studien liest, und zwar weltweite Studien liest, ist das Verhältnis zwischen Schultern und Hüftbereich, diese Cornetto-Form. Das finden die meisten Frauen attraktiv, weil männlich, weil anders als man selber. Und Frauen trainieren Bauch, Beine, Po, weil eben auch das Gesäß und die Hüfte ein deutliches Unterscheidungsmerkmal ist.
Cornetto kann ich nicht anbieten, ich bin dann eher das Magnum.
Ja, ganz genau.
So, zum Auflockern würde ich sagen, machen wir eine kleine Blitzfragerunde. Bist dabei?
Ich bin dabei.
Okay, gib mir fünf. Fünf Fragen an Stefan Wehra. Meine Freunde nennen mich...
Lustig.
Darüber kann ich lachen.
Wow, ich kann über fast alles lachen. Ich glaube, Humor hilft besonders in so einer Welt, in der wir jetzt leben, unbedingt die Welt nicht zu schwer zu sehen. Also ich sage immer, in Zweifel an Schmäh hilft oft mehr als jedes Problem bis zum Ende durchzudiskutieren.
Schöne Ansichtssache, solltest du auf T-Shirts drucken lassen.
Ja, genau.
Darüber kann ich mich aktuell am meisten aufregen.
Darüber, dass Menschen verlernen, wissenschaftlich korrekt zu denken, dass wir uns wieder zurückbewegen in voraufklärerische Gedanken, dass wir nur mehr abergläubisch werden, dass wir in Esoteriken abwandern. Und da habe ich jetzt nichts grundsätzlich dagegen. Aber wenn man sich die Welt dadurch erklärt und nicht mehr auf dem Stand ist, wo eigentlich die Menschheit sein könnte, das ärgert mich tatsächlich.
Mit diesem Star möchte ich gerne mal auf der Bühne stehen.
Oh, also da habe ich überhaupt, ich bin nicht starstruck oder wie sagt man, ich bin nicht, meine Frau sagt immer Promi-Devot, ich bin überhaupt nicht Promi-Devot. Ich will nur mit jemandem auf der Bühne stehen, der mein Wissen fürs Publikum bereichert. Ich war jetzt gerade, habe eine Vortragsreise gehabt mit einem Historiker zum Beispiel und da haben wir die Kulturgeschichte der Körpersprache angeschaut. Das interessiert mich mehr, als ob das jetzt ein Star ist oder nicht, ist mir nicht so wichtig.
Und das Peinlichste, das mir auf der Bühne passiert ist?
Ah, oh, das kann, da gibt's ein paar peinliche Momente. Das erste ist, ich bin auf einer Bühne gewesen und da war ein Zusatzpodest und ich steige auf das Zusatzpodest und das Podest bricht nach hinten hinweg und ich bin fast über die Bühne runtergeflogen. Oder ich war in Griechenland in Athen auf der Bühne, steige auf einen Tisch rauf, dass mich auch die hinteren Reihen sehen. Du weißt, ich bin nicht besonders groß und auf einmal klappt der Tisch unten weg. Und die Leute haben ganz panisch, panisch geschaut, bis ich selber kapiert habe, oh, mein Tisch klappt um. Aber was ich auch mitgib, ist manchmal, also Humor ist beim Lernen für mich wahnsinnig wichtig. Die Leute wissen bei meinen Shows, bei meinen Seminaren am Ende nicht, ob sie mehr gelacht oder mehr gelernt haben. Aber in großer Selbstkritik sage ich natürlich dazu, Humor funktioniert nur, naja, wenn er nicht zu lahm ist. Und manchmal habe ich natürlich auch schon eine Grenze überschritten, wo ich mir gedacht habe, na, der Witz ist jetzt eins zu weit gegangen. Mhm. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig in der Selbsterkenntnis. Das tut mir dann auch wahnsinnig leid, aber es ist eben eine Lernerfahrung. Und so habe ich über die Jahre eben gelernt, immer on the edge zu sein, an der Kante zu sein und möglichst nie die Grenze zu überschreiten.
Ja, nur nicht an der Kante dann runterfallen, gell?
Ja, genau, du hast vollkommen recht. Ja. Ich glaube, das ist im Radio auch so, oder? Ja. Man will humorvoll sein, will lustig sein, aber wenn er zu lahm ist, der Humor, dann sitzen die Leute im Radio oder an den Radiogeräten und denken sich, bitte, das ist aber jetzt wirklich ja überhaupt kein Witz gewesen.
Ja.
Und da überschreitet man vielleicht auch manchmal eine Grenze. Und ja, das ist mir wahnsinnig peinlich dann.
Ja, es ist ein sehr schmaler Grat. Also ist das dann die Herangehensweise, dass du gesagt hast, mit Humor lässt sich das Ganze auch viel leichter verbreiten und ist vielleicht auch verständlicher, wenn du da vielleicht auch humorvolle Vergleiche bringst und dein Wissen quasi mit einem gewissen Witz vermittelst?
Ja, weißt du, wenn man über die geschlechtsspezifische Körpersprache spricht, dann ist es ja so, dass manche Menschen sich ganz schnell am Schlips getreten fühlen, weil sie glauben, ich will ihnen etwas sagen, wie sie sind. Dabei beschreibe ich einfach nur gewisse Dinge, warum zum Beispiel Frauen durchgebogenere Körperhaltungen haben, warum Männer so breitbeinig da sitzen. Das hat auch nichts mit Erziehung, sondern das hat mit der Anatomie zu tun. Und jetzt habe ich eine ganz wichtige Regel, die ich jedem mitgeben kann. Und die Regel lautet 3-zu-1 Regel. Das heißt, ich mache immer mindestens 3 Witze über mich selber, bevor ich mich erdreiste, einen Witz über jemand anderen zu machen. Also ich mache einen Witz über Männer, ich mache einen Witz über meinen komischen Osttiroler Dialekt, ich mache Witze über meine kleine Körpergröße, bevor ich dann irgendwann einmal einen Witz über jemand anderen mache. Also wenn ich in Klagenfurt bin, bevor ich einen Witz über Kärntner mache, habe ich sicher 5-6 Witze über die Osttiroler gemacht. Und ich glaube, wenn die Leute erkennen, dass man sich selber nicht ernst nimmt, dass man den anderen auch erlaubt, über einen selber zu lachen, ich glaube, dann sind sie auch bereit, einmal über sich selber zu lachen. Und das ist die Herangehensweise, dass man dann beginnt, über seine eigene Körpersprache nachzudenken.
Bist du dir deiner eigenen Körpersprache eigentlich immer bewusst, beziehungsweise setzt du die auch bewusst ein, oder ist das etwas, das du auch trennen kannst, dass du sagst, okay, du bist jetzt Stefan der Private und Stefan der Körpersprachenexperte?
Das größte Thema, was wir Menschen alle haben, ist, wir wissen überhaupt nicht, was wir tun. Also selbst wenn ich jetzt mit dir rede, ja, oder wenn die Leute jetzt vorm Radio sitzen, du weißt gar nicht, wie du jetzt reinschaust. Ich auch nicht, ja. Ich weiß nicht, sei meine Mundwinkel oben, jetzt ziehe ich sie nach oben, weil ich gerade drüber rede. Jetzt hebe ich die Augenbrauen noch dazu, jetzt seien meine Hände auch oben. Das ist mir jetzt bewusst. Aber den Alltag über ist uns unser Verhalten nicht bewusst. Und das ist die Gefahr. Weil ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, warum wir von manchen Menschen nicht als kompetent, sondern als arrogant eingeschätzt werden, weil wir nicht wissen, wie wir unser Kinn halten. Weil wir nicht wissen, ob wir vielleicht die Stirn ein wenig bösartig nach vorne geneigt haben. Weil wir gar nicht wissen, dass wir zu breitbeinig da sitzen. Weil wir nicht wissen, dass wir ständig mit eingeknickter Haltung dastehen. Und was meine Hauptaufgabe ist? Meine Hauptaufgabe ist, mit ganz, ganz viel Humor die Leute in wenigen Stunden dazu zu bringen, sich selber mal bewusst zu sein, was man mit der eigenen Körpersprache überhaupt macht. Also nein, der Großteil meiner eigenen Körpersprache, den kriege ich selber auch nicht mit.
Wir haben gerade lustigerweise diskutiert, vorgestern in der Redaktion, dass es ist nämlich schon öfter passiert, dass Kolleginnen meistens zu mir kommen und sagen, hey Alex, was los, alles okay? Weil ich anscheinend irgendwie so einen Grundblick habe wie so ein angeschossener Hund. Und ich sag so, na, es passt eh alles. Eigentlich, vielleicht schaue ich gestresster aus, als ich bin, oder schaue irgendwie verzwickter rein, als ich eigentlich bin. Aber ich kann es halt nicht steuern. Also sollte man irgendwie auch oder kann man an seiner Körpersprache arbeiten?
Ja, ich gebe dir einen konkreten Tipp dafür mit, und das ist vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, und zwar, wir wissen tatsächlich nicht, was wir tun. Und so das Thema Authentizität, ich gebe mich so nach außen, wie ich mich innerlich fühle, das wäre ja eh toll, aber meistens tun wir das nicht. Ich meine, du fährst auf der Straße, bleibst an der roten Ampel stehen und schaust rechts raus und siehst den Autofahrer neben dir und denkst dir, warum schaut der Hund so krantig? Dann schaust links aus und der Autofahrer daneben, denkst dir, der Hund schaut auch so krantig. Weißt du was, in dem Moment klapper mal den Rückspiegel runter und schau rein, wie du reinschaust. Ja. Wir glauben, wir sind so freundlich. Und jetzt komme ich zum Punkt. Weißt du, was wir meistens machen, und das betrachtet man dann auch als authentisch, das, was wir gewohnt sind. Und kaum müssen wir irgendwas tun, was wir nicht mehr gewohnt sein, fühlen wir uns unauthentisch. Das heißt, wenn du ein freundliches Gesicht haben willst, dann musst du tatsächlich deine Wangenmuskeln ein wenig mehr trainieren und sie öfter nach oben ziehen. Und ein konkreter Tipp ist, immer wenn du eine Türklinke in die Hand nimmst, solange die Türklinke in der Hand hast, gib die Mundwinkel nach oben und lächel. Mhm. Das hat nämlich den ersten Faktor ist, dass du damit die Muskel trainierst, die Mundwinkel nicht nur kurz aufzuziehen, sondern sie ein paar Sekunden oben zu halten. Das trainiert die Muskeln und gewöhnt dein Gehirn daran an diese Haltung. Es fühlt sich nicht mehr so fremd an. Und der zweite Effekt ist, plötzlich betrittst du jeden Raum freundlich.
Ja, dann sitze ich ab sofort immer freundlich grinsend am Klo.
Genau. Genau. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Du hast recht. Aus dem Klo raus bitte nicht grinsend kommen.
Alles klar. Noch ein kleines Spiel, okay? Du gibst mir die Antworten auf die drei meistgestellten Interviewfragen und ich muss die Frage dazu erraten.
Nein, Lügner kann man an der Körpersprache nicht erkennen.
Oh gut, das ist jetzt leicht. Kann man Lügner an der Körpersprache erkennen?
Arme verschränken bedeutet nicht unbedingt Verschlossenheit.
Ah ja, du legst mir eigentlich die Frage auch schon in den Mund quasi. Ja, also die Frage wäre jetzt eigentlich, bedeutet Arme verschränken Verschlossenheit?
Genau, und ich sag's dir, das sind die allermeisten Fragen. Und jetzt sage ich dir nur eine dritte Frage, ist unsere Körpersprache, ich darf nicht fragen, genau. pass auf, ich sage was anderes. Das wichtigste Signal in der Körpersprache ist, das eigene Temperament nicht zu hemmen.
Mhm. Was wäre so der Pro-Tipp Nummer 1, den du mitgeben kannst?
Ganz genau. Und ich frage dir nur eine Frage, eine Zusatzfrage. Nein, wir verlieben uns nicht in die inneren Werte eines Menschen.
Mhm. Ja, spielt Körpersprache eine Rolle beim Verlieben?
Oh wow, ganz genau. Und die Antwort ist, wir verlieben uns tatsächlich in die Körpersprache eines Menschen. Das erkläre ich in Klagenfurt ganz, ganz genau mit einem ganz einem Beispiel, wo die Leute sofort lachend drin sitzen werden und sofort erkennen, ah ja, wir verlieben uns nicht in inneren Werte. Die inneren Werte sind schon sehr wichtig, aber nur von den Menschen, die vorher bestimmte Signale in der Körpersprache gezeigt haben.
Alles klar. Und das ist gar nicht so leicht, oder? Seine wirklichen inneren Werte dann auch wirklich in der Körpersprache zu manifestieren, weil da muss dann auch irgendwie offen sein, oder? Und gewillt sein, das auch nach außen zu zeigen, oder?
Da würde ich jetzt zustimmen. Ich glaube aber nur, dass es eigentlich viel einfacher wäre. Im Laufe der Zeit haben wir nur gelernt oder glauben zumindest, es wäre wichtig, in bestimmten Situationen Körpersprache zu unterdrücken. Also denk an die Firma, wenn jemand eine Firmenpräsentation macht, da glaubt er, er muss vorne aufrecht stehen, Bauch einziehen, ruhig stehen und sich ja nicht bewegen. Dabei sage ich dir eins, wenn du einen Comedian zuhörst, wenn du jemanden in der Kneipe zuhörst, der bewegt sich immer, der macht immer, nur in der Firma haben wir das Gefühl, nein, das dürfen wir nicht machen. Mhm. Mein Sohn ist in die Grundschule gegangen oder in die Volksschule gegangen und da war die Aufgabe, Referate zu halten und sie hatten die Aufgabe bekommen, wer sich beim Referat aufsagen bewegt, bekommt eine Note schlechter.
Wow.
Und jetzt, genau, wow. Und da kommt dann einfach zum Tragen, dass viele Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie denken, ich fuchtel immer so mit meinen Händen herum. Und die denken mal, wenn du in einer Kneipe bist und mit deinen Freundinnen und Freunden über einen Urlaub erzählst und da nicht mit den Händen herumfuchtelst, dann werden die Leute sagen, was ist mit dir heute los, bist nicht gut drauf. Das heißt, wir müssen eher wieder zu dem zurückfinden und das, da hilft den Menschen ganz, ganz stark, find einfach zurück und getrau dir wieder dein Temperament nach außen zeigen, denn genau das macht dich liebenswert.
Sehr schön. Gehen wir gleich zu deinem Programm Körpersprache gendert nicht. Da geht es um die Unterschiede der Körpersprachen von Männern und Frauen. Und das hat man ja auch so im Bild. Wie muss sich ein Mann bewegen? Wie muss eine Frau sich geben und so weiter? Welche Beobachtungen hast du da gemacht?
Naja, das Wichtige, die wichtigste Beobachtung ist, dass ich glaube, mit dem sprachlichen Gendern bewegen wir uns in einer Sackgasse. Ich habe ein Buch auch dazu geschrieben und da schreibe ich gleich auf den ersten Seiten, ich bin fürs sprachliche Gendern, dass da kein Missverständnis ist. Mhm. Ich glaube zwar, dass wir noch nicht die richtige Wendung sprachlich gefunden haben, dass es jedem leicht über die Lippen geht, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eine Sprache haben, die ein Geschlecht nicht verschwinden lässt. Aber ich glaube halt, dass die Menschen ein bisschen die Denke haben, wenn wir sprachlich alles durchgegendert haben, dann tritt die absolute Gleichberechtigung ein. Und ich kann nur eins sagen, ob du beim Bewerbungsgespräch selbstbewusst wirkst, ob du beim ersten Date als Persönlichkeit gut ankommst, ob du in deiner Nachbarschaft Sympathien erntest, hat genau gar nichts damit zu tun, ob wir in der Sprache gendern oder nicht. Das hat nur mit deiner Haltung, mit deinen Gesten und mit deiner Mimik zu tun. Und deswegen ist mir wichtig, durch Österreich zu reisen und die Menschen einmal aufmerksam zu machen. Es liegt in deiner Macht, dass dich die Leute ernst nehmen und nicht in der Macht, ob die anderen Leute alle sprachlich gendern oder nicht.
Also liegt das zum Beispiel, wenn wir es jetzt weiterspinnen auch, du sagst ja, es gibt die frauliche Körpersprache und die männliche Körpersprache und das hat auch so ein bisschen was mit Erfolg zu tun und so weiter, wie man sich gibt. Also wenn sich Frauen jetzt fraulich geben, sind sie nicht so erfolgreich, ist das die Schlussfolgerung?
Ja, das ist eine super journalistische Frage, weil sie mich natürlich provoziert. Das ist natürlich völliger Nonsens. Das heißt nämlich, die männliche Körpersprache wäre besser, würde das bedeuten. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das Ende des Kapitels und das Ende der Show wird den Leuten ganz klar erklären, warum die Zukunft hochwahrscheinlich weiblich ist. Warum Frauen Körpersprachesignale aussenden, die wir halt viel dringender brauchen als das Männliche. Aber ich sage dazu, das Männliche ist deswegen nicht ein Fehler. Also wenn manche Männer das Gefühl haben, ist ein konkretes Beispiel. Ein Mann geht in eine Firma, was die sehr männliche Körpersprache, er weiß es aber gar nicht. Breite Arme, geht mit breiten Schritten, seine Füße sind nach außen gedreht, wie beim Schlittschuhlaufen. So geht er mit gesenktem Blick, geht er vor sein Team hin und sagt, hallo Leute, ich bin's, der neue Chef. Wann immer ihr eine Frage habt, ich habe immer eine offene Türe für euch. Weißt du, der wird in Einsamkeit sterben, weil niemand zu ihm kommen wird. Wenn der jetzt aber abgelehnt wird und dann sagt, ha, ich bin nur abgelehnt worden wegen der blöden Frauenquote, dann muss man sagen, na, du hast unsympathisch gewirkt. Ja. Und das Gleiche ist, wenn eine Frau Top-Ausbildung, super Erfahrung, also wirklich gut in dem Bereich ist, kommt rein in ein Büro, wackelt ein wenig mit der Hüfte, sehr hochhackige Schuhe, kommt sehr weiblich daher und sagt, hallo, ich bin's, die Neue, die Chefin. Dann verdrehen nicht nur die Frauen die Augen, sondern es verdrehen auch die Männer die Augen. Wenn die jetzt dann sagen, ah, ihr seid alle frauenfeindlich, dann muss man sagen, nein, sie hat in diesem Moment Körpersprachesignale ausgesandt, die uns darauf schließen lassen, dass sie nicht unsere Bedürfnisse erfüllt. Weil als Teammitglied in der Firma will ich jemanden haben, der ist zielstrebig, will ich jemanden haben, der ist mehr an mir interessiert als an seiner eigenen Schönheit zum Beispiel. Und das ist aber weder Männer noch Frauen bewusst. Und deswegen, weil wir nicht wissen, was wir tun, geben wir oft gern dem anderen die Schuld. Dabei müssen wir erkennen, du musst deine Weiblichkeit nicht verlieren. Im Gegenteil, du sollst sie stärken, die wichtigen Eigenschaften. Und ich sage gleich, die wichtigen Eigenschaften sind nicht hintern wackeln, sondern die wichtigen Eigenschaften sind, Frauen zeigen mehr mimische Signale zum Beispiel. Frauen halten stabileren Blickkontakt. Mhm. Frauen lächeln auch mehr und zwar bis zu 62 Mal so häufig wie Männer pro Tag. Das heißt, diese Signale sind Bindungssignale und da gibt's noch eine Menge mehr und da sage ich, das sollten sich die Männer abschauen. Männer hingegen haben auch einen guten Vorteil, und zwar, sie schaffen es, in bestimmten Situationen viel nachdrücklicher zu sein. Das heißt, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann stellt sich halt der Mann hin und sagt, na, das will ich jetzt so. Und das ist in manchen Situationen wichtig. Und dann gebe ich den Frauen eine Technik mit, die nennt sich NN-Regel, wo sie in bestimmten Situationen so agieren, dass ihre Kinder endlich einmal das Zimmer aufräumen, obwohl sie schon 500 Mal gesagt hat. Das heißt, wir sollen nicht unsere angestammte Körpersprache verlieren, sondern wir sollen uns nur anschauen, was kann ich mir vom anderen Geschlecht abschauen, dass sie in manchen Situationen etwas besser ankomme beim anderen.
Jetzt habe ich diese NN-Regel, diese Nase-Nabel-Regel, gell, bei dir schon einmal gesehen, beim Thema Flirten und Dating und so weiter und so fort. Aber ist auch etwas, das man so im Arbeitsalltag anwenden kann, oder? Oder immer eigentlich?
Ja, die NN-Regel ist weniger beim Dating, sondern die NN-Regel ist in jeder Situation, wo du dich durchsetzen willst. Wenn du Leuten sagen willst, pass auf, der erste Punkt, den ich euch sagen will, der ist wichtig. Der zweite Punkt ist auch wahnsinnig wichtig, aber der dritte Punkt ist Punkt Nummer 3. dann ist wahrscheinlich bei Punkt Nummer 3 niemandem aufgefallen, dass das der wichtigste Punkt war, wie ich gerade gesagt habe. Wenn ich da aber meine Körperhaltung verändere, und jetzt pass auf, ich verändere beim dritten Punkt meine Körperhaltung von der leichten, fröhlichen, positiven Körperhaltung zu einer ganz strikten, wo ich dem anderen Nase und Nabel zuwende, das Lächeln einstelle, dann klingt es, das versteht man auch übers Radio, genau so. Der erste Punkt ist wichtig, Leute, der zweite Punkt ist auch wichtig. Aber was der allerwichtigste Punkt ist? Punkt Nummer 3. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich auch übers Radio vorstellen, dass die Veränderung dieser Körpersprache mit der einhergehenden Stimmveränderung den Leuten vermittelt hat, ui, da sollten wir jetzt unbedingt aufpassen, das sollten wir uns unbedingt merken. Deswegen hilft die NN-Regel Männern und Frauen, nur tun sich manchmal Männer eben leichter, sie umzusetzen. Und da gebe ich eben den Frauen Tipps, wie man das machen kann. Also, ich glaube, wir sind heute in einer Welt, wo wir das gleiche Ziel erreichen können, wo wir unbedingt in der Zielerreichung gleiche Rechte haben müssen. Aber wir sollen auch die Freiheit haben, unser Ziel auf unsere eigene Art und Weise zu erreichen. Und nicht, dass die Frauen glauben, sie müssten jetzt an sich vermännlichen oder die Männer unangenehmes Gefühl haben, wenn sie manchmal ihre Männlichkeit nach außen hin zeigen.
Wir kämpfen ja heute noch mit Dingen, quasi die evolutionsbedingt einfach irgendwie aus irgendeiner Steinzeit kommen. Körpersprache, die wir heute eigentlich so gar nicht mehr brauchen, die man was nicht aus dem Kampf mit dem Säbelzahntiger damals noch kennt und so. Entwickelt sich Körpersprache weiter?
Die Körpersprache entwickelt sich weiter, aber extrem langsam. Und die Diskrepanz zwischen dem, wie wir uns geistig weiterentwickeln, ich meine, wir reden halt nicht mehr über Social Media, wir reden halt über künstliche Intelligenz. Wir reden auch nicht mehr über Diesel, wir reden schon gar nicht mehr über Elektroautos, die meisten reden oder die weiterdenken schon über Wasserstoff und so weiter. Das heißt, wir entwickeln uns rapide weiter. Und die Körpersprache, wie du richtig sagst, ist aber nur die ganz die gleiche, wie sie Vögel haben, wie sie Primaten haben, wie sie Hunde haben und wie wir Menschen sie vor 30.000 Jahren im Neandertal auch gehabt haben. Und diese Diskrepanz ist ganz, ganz gefährlich. Ich sage ein paar Beispiele oder ein wichtiges Beispiel, das erklärt jeden. Wir verlieben uns immer nur gleich wie damals in der Steinzeit. Und deswegen das wichtigste Kriterium, wonach sich eine Frau einen Mann aussucht, ist, weltweite Untersuchungen bestätigen das, er muss größer sein als sie selber. Das hat in der Steinzeit wahnsinnig viel Sinn gemacht, weil Größe Kraft versprochen hat. Und er als Kräftigerer mit viel mehr Testosteron hat damit einfach ihr körperlich versprochen, wenn es gefährlich wird, ich bin kräftig genug, euch, dich und unsere Kinder zu schützen. Heute braucht das keiner mehr, weil es gibt keine Säbelzahntiger mehr. Und wir brauchen nur mehr das Geld von einem Konto aufs andere rüberschieben. Aber Frauen suchen sich immer noch die Männer nach diesen archaischen Kriterien aus. Und daran kann man als Beispiel nur erkennen, wie archaisch und wie althergebracht wir körpersprachlich noch agieren.
Ja, aber wenn die Beziehung dann nicht funktioniert hat, sagen sie immer, ja, das war ein richtiger Höhlenmensch. Also passt es dann ja auch wieder nicht.
Genau, das stimmt tatsächlich. Ja, genau, das war so ein richtiger Neandertaler. Ja, genau.
Genau. Gibt es bei Körpersprache eigentlich auch unterschiedliche Sprachen, Dialekte, Akzente? Kann man da irgendwie auf die Welt gesehen Unterschiede feststellen?
Ja, alle sind gleich, bis auf die Kärntner. Die sind ganz anders. <ja. lacht> Also nein, das ist ganz wichtig, ist auch so ein Mythos und da hilft mir eben auch meine starken Verbindungen zu Biologen und zu Verhaltensforschern, die Körpersprache. Die kommt ja alle aus dem gleichen Erbe, nämlich aus der Tierwelt. Du brauchst nur mal in einen Zoo gehen und schaust einmal Primaten an, was die Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen, dann wirst du manchmal das Gefühl haben, die seien ja fast wie wir. Und wir haben uns halt nicht aus ihnen entwickelt, aber wir seien halt, haben das gleiche Erbe. Und das heißt, die Körpersprache ist ja nicht in China anders wie in Europa und in Afrika, sondern die Körpersprache ist das ganz das Gleiche. Jetzt werden natürlich ein paar sagen, naja, aber die Chinesen, die schauen ja ganz anders oder die Chinesen essen ganz anders. Naja, das ist die semiotische Körpersprache, nennt man das. Das ist die Körpersprache der Zeichen. Natürlich haben wir unterschiedliche Signale, wie wir uns begrüßen, wie wir essen. Aber die sind immer auf ganz kleine Kulturbereiche begrenzt und die haben den Sinn, eben zu zeigen, wir sind ein kleiner Kulturkreis und gehören zusammen. Das heißt im Endeffekt, vielleicht verstehst du das Begrüßungsritual einer Inderin oder eines Inders nicht. Aber was du immer verstehst, ob der das sympathisch oder arrogant meint. Das heißt, die grundsätzlichen Gefühle, die teilen wir alle auf der Welt. Deswegen haben wir alle die gleichen Kinoidole, die gleichen Musikidole. Wir verstehen die Politikerinnen und Politiker weltweit vielleicht nicht sprachlich, aber ob sie sympathisch oder arrogant sind, verstehen wir alle. Also die Körpersprache ist die einzige Lingua Franca, die einzige kulturübergreifende Sprache, die jeder Mensch versteht.
Also, wer noch mehr über Körpersprache lernen möchte und das auf eine ganz lustige und witzige Art und Weise, der kann das am 25. Mai im Konzerthaus Klagenfurt tun. Freust du dich schon auf den Auftritt in Kärnten?
Jetzt werde ich aber sagen, ich freue mich extrem drauf. Ich bin ja schon einige Male in Klagenfurt jetzt aufgetreten. Das war immer eine Höllenstimmung. Ich kann es dir sagen, also wirklich ganz besonders. Und das Besondere ist, in dem Konzerthaus, wo ich auftrete, habe ich studiert. Mhm. Ich habe mein erstes Studienjahr nämlich in Klagenfurt studiert, am Konservatorium, und das ist ja bekanntlich im Konzerthaus. Also es ist ein Nachhausekommen, und ich werde ein bisschen früher dort sein und durchs Konzerthaus gehen und schauen, ob ich mich nur an die Räume erinnern kann.
Stefan Wehrer, danke für dieses Gespräch. Wir sehen uns am 25. Mai im Konzerthaus in Klagenfurt. Und danke.
Danke. Ciao.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.